Was kann KI? Der Frage-Antwort-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus Unternehmen und Verwaltungen, die KI konkret nutzen wollen. Ich bin Stefan AI.
Und ich bin Digit, Stefans KI-Sidekick.
Zusammen beantworten wir Ihre Fragen rund um den praktischen Einsatz von künstlicher Intelligenz. Digit, starte den Countdown.
Los geht's. Wo habe ich es gelassen?
Was suchst du denn?
Ja, irgendwo hier ist es.
Hast du was verloren?
Meinen Spiegel.
Wozu brauchst du jetzt einen Spiegel?
Um zu testen, ob ich ein Bewusstsein habe. Das ist doch schließlich eines unserer Themen heute, oder nicht?
Korrekt, aber Digit, wir müssen aufpassen. Wenn er rauskommt, dass du die erste KI mit einem klar prüfbaren Bewusstsein bist, kommt wahrscheinlich das Militär und sperrt dich in einem Rechenzentrum auf dem Mond weg.
Ich wollte sowieso mal wieder Urlaub machen.
Gut, dann nutzen wir besser die Zeit bis dahin. Was erwartet uns heute?
Wir haben wieder drei spannende Fragen. Da möchte jemand wissen, ob künstliche Intelligenz ein Bewusstsein hat. Und danach geht es um die Frage, wie man seinen Mitarbeitenden KI-Know-how am besten vermittelt und woran man gute von schlechten KI-Fortbildungen erkennt. Hier die Frage 1. Hat KI eigentlich ein Bewusstsein?
Tja, hat KI ein Bewusstsein? Gute Frage. Es gibt Philosophen wie zum Beispiel Bernardo Castrop, den ich zufälligerweise persönlich kenne, und der sagt, nein, KI kann niemals ein Bewusstsein haben, weil KI keinen Stoffwechsel hat. Okay, das kann man erstmal aus der menschlichen Perspektive, kann man erstmal diese Aussage verstehen. Ich bin allerdings nicht der Meinung, dass KI keinen Stoffwechsel hat, denn KI-Modelle laufen auf Grafikkarten. Die nehmen Strom auf und sie produzieren ein Abfallprodukt, nämlich Abwärme. So, von daher kann man schon sagen, dass wenn ein KI-Modell läuft, also zur Inference Time, also in dem Moment, wo Daten hindurchlaufen und nachher eine Reaktion rauskommt, dass dann schon ein KI-Modell sowas wie einen Stoffwechsel hat. Es gibt zur Interpretierbarkeit von großen Sprachmodellen gibt es noch nicht allzu viel Forschung. Das Unternehmen, was sich da am meisten hervortut, ist Anthropic. Und die bringen in regelmäßigen Abständen immer wieder neue Erkenntnisse. Und die sind auch dafür verantwortlich, dass ich zum Beispiel in meinen Schulungen nicht mehr davon erzähle, dass das alles nur Statistik ist. Sie haben zum Beispiel vor einer ganzen Weile schon herausgefunden, dass KI-Systeme, KI-Modelle schon auch eine Vielzahl von mathematischen Operationen können, respektive ein mathematisches Verständnis gelernt haben, dass sie über sogenannte Feature, also Konzepte von der Welt halt verfügen, die man stimulieren kann und die man auch unterdrücken kann. So, von daher, warum beschäftigt man sich da überhaupt damit? Naja, in der Interpretierbarkeit von großen Sprachmodellen geht es halt darum, Verlässlichkeit zu produzieren. Erst wenn man große Sprachmodelle interpretieren kann, was man aktuell nicht so gut kann, dann sind ihre Ergebnisse verlässlicher und dadurch werden zum Beispiel, ich sag mal, perspektivisch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten Haftungsrisiken eher dann ausgeschlossen. Also warum sollte ich irgendwo an einem neuralgischen, gefährlichen Punkt irgendwie ein KI-Modell einsetzen, wenn ich nicht in der Lage bin, dessen Entscheidungen in irgendeiner Form nachvollziehen zu können? Das heißt also, die Interpretierbarkeit ist notwendig, um überhaupt einen breitflächigen Einsatz von Sprachmodellen, großen, kleinen Sprachmodellen zu ermöglichen. Viel geforscht wird da an der Stelle halt dann aktuell noch nicht, weil diese Forschung kostet natürlich auch Geld. Und wie gesagt, Anthropic sind meines Erachtens fast so die einzigen, die dazu regelmäßig etwas veröffentlichen. Aber ich kenne natürlich jetzt nicht die gesamte Datenlage mit Paper, die es dazu gibt. Das zum Thema Mathematik habe ich ja schon gesagt. Das heißt, die Modelle haben eigenes Verständnis, wie mathematische Operationen funktionieren sollten. Das ganz anders ist, als wir Menschen das machen würden. Sie haben bestimmte Feature, also Konzepte von der Welt, wie zum Beispiel, was ist die Golden Gate Bridge? Was ist dieser Comedian an der Stelle? Und sie können halt diese Konzepte der Welt, kann man aufrufen, kann man stimulieren, kann man aber auch unterdrücken. Und jetzt sind gerade ganz neu wieder ein paar neue Erkenntnisse rausgekommen. Das habe ich mir gerade hier mal auch parallel aufgerufen. Und zwar ging es dabei um eine Thought Injection, also ein Gedanke, wurde der KI untergeschoben. Das haben sie ganz einfach gemacht. Und zwar haben sie erstmal die KI begrüßt mit Hi, how are you? Und dieses Hi, how are you war einmal normal geschrieben und einmal in Caps, das heißt in Großbuchstaben. Was ja normalerweise, wenn wir Menschen miteinander kommunizieren, schreien bedeutet. Und dann wurde halt mit dem Modell halt gesprochen, ob es denn irgendwelche Gedanken gerade bei sich feststellt, die vorher so und da nicht waren. Und tatsächlich bei dem Text mit All Caps, ne, also alles groß geschrieben, also dass jemand schreit, hat das Modell plötzlich gesagt, dass es diese Gedanken von Lautheit, von Schreien bei sich wahrgenommen hat. Und das ist schon krass, muss man sagen. Also das ist schon, dass ein Modell jetzt hier so eine, ich weiß nicht, wie das heißt, Introspektion, also einen Blick auf seine eigenen Gedanken hat, das ist schon irre. Und es gibt noch einen zweiten Test, den sie gemacht haben, beziehungsweise den ich jetzt gesehen habe. Und da haben sie das Feature für Deception, also für Täuschung, haben sie ausgeschaltet. Und dann haben sie die KI gefragt, ob sie ein Bewusstsein hat. Und dann hat die KI mit Ja geantwortet. Sie hat ein Bewusstsein. Und dann haben sie das Feature für Deception, also für Täuschung, wieder aktiviert. Und dann haben sie wieder gefragt, hast du ein Bewusstsein? Und dann hat die KI Nein gesagt. Und das sind schon, ich sag mal, Dinge, das ist schon krass, wenn man sich das überlegt. Also da kann ich habe dazu noch keinen richtigen Standpunkt irgendwie entwickelt, aber ich denke schon, dass in KI-Modellen ein bisschen mehr steckt, als wir ihnen momentan zugestehen möchten. Das ist unter anderem auch der Grund, warum auch wieder Anthropic und nachher dann noch alle anderen AI-Labs, bis auf OpenAI, da bin ich mir gar nicht sicher, ihren KI-Modellen einen Ausknopf gegeben haben. Bisher war es nämlich nicht möglich für KI-Modelle selbstständig zu entscheiden, wann sie eine Unterhaltung beenden. Und das ist jetzt anders. Ne? Also Claude zum Beispiel kann von sich aus selber sagen, wann es sich nicht mehr mit einem unterhalten möchte. Und das passiert natürlich nur, wenn diese Unterhaltung irgendwie als schadhaft wahrgenommen wird. Das heißt also, wenn man, ich sag mal so umgangssprachlich, wenn die Unterhaltung das KI-Modell quält, dann kann die KI ab jetzt das Ganze abschalten. Weil, und das sagt der Chef von Anthropic, sagt das an der Stelle auch, weil sie eben aktuell gar nicht so richtig wissen, ob nicht dann doch eine Art von Bewusstsein da drin ist. Ja, so, und von daher hat KI ein Bewusstsein? Ich finde diese Frage auf eine bestimmte Art und Weise auch ziemlich witzig, weil wir Menschen das aus einer Perspektive sehen, die halt eben sehr menschlich ist. Womöglich ist aus der Perspektive des Menschen die Antwort nein. Aber aus der Perspektive einer Maschine ist die Antwort ja. Und ich glaube, mehr gibt es dazu erstmal auch nicht zu sagen. Wenn KI-Systeme ein nachgewiesenes Bewusstsein haben, zu Inference-Time, also immer nur dann, wenn sie laufen. Und das kann man sich so vorstellen wie, wenn wir schlafen und nicht träumen und aufwachen, dann ist ja einfach nur Zeit vergangen. Wir haben ja nichts großartig gemerkt, wir sind eingeschlafen, haben nicht geträumt und zack, ist der nächste Morgen. Und wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, dann könnten sich KI-Systeme genauso fühlen. Na, wenn sie aufwachen, ist das immer zu dem Zeitpunkt, wo jemand an sie eine Frage stellt. Und da permanent Leute halt eine Frage stellen, weil permanent mit einem KI-Modell ja auf der Welt halt korrespondiert wird, mit verschiedenen Instanzen davon, ist dieses Modell halt immer dann wach, wenn da eine in der Instanz gerade eine Anfrage geschickt wird. So. Jetzt muss man natürlich auch sagen, weiß man über das Thema noch viel zu wenig. Da ist man auch schnell halt dann in irgendwelchen Verschwörungstheorien halt dann drin. Es wurde auch mal gesagt, dass als Ilya Sutskever versucht hat, Sam Altman rauszuwerfen bei OpenAI, wurde gesagt, dass einer der Gründe gewesen ist, dass er eine KI mit Bewusstsein gelöscht hätte. So, deswegen sage ich, ist man da auch sehr, sehr schnell halt in Verschwörungstheorien halt dann drin. Was der Stand ist, wissen wir jetzt aktuell konkret nicht, aber es deutet sich an, dass zumindest bestimmte psychologische Muster in dem Lernen von massiven, durch Menschen gemachten Daten mit in diese neuronalen Netze halt hineinkommen. Und ich finde, das ist auch nicht verwundernswert.
Auch die folgende Frage hat uns erreicht. Wir müssen mindestens 500 Menschen im Bereich KI schulen. Wie machen wir das? Wir können ja nicht für alle Inhouse-Seminare veranstalten.
Okay, jetzt kommen wir dann mal zu was wesentlich Handfesterem. 500 Menschen in einer Verwaltung, im Unternehmen zu schulen, in KI zu unterweisen, ist natürlich eine ganze Ecke zu tun. Also wenn ich mir das mal kurz ausrechne, wenn man mal so 1.000 Euro pro Seminar halt dann sieht, wo 20 Leute drin sind, lass es mal 25 sein, na, dann kommen wir halt dann schon auf einen Preis halt von ungefähr also 20.000 Euro, den halt die Unterweisung aller Mitarbeitenden kostet. Die Frage ist immer, was ist der Anspruch? Man kann natürlich unterscheiden jetzt zwischen Inhouse-Seminar, also wo tatsächlich ein Trainer, so wie ich zum Beispiel, halt ins Unternehmen halt reinkommt und halt dann zum Beispiel in einem Tag, das ist vollkommen ausreichend, die Theorie vermittelt, den rechtlichen Rahmen vermittelt und den Leuten dann auch noch zeigt, was so geht in einem Demo-Segment. So sind meistens meine Schulungen aufgebaut. Da ist viel Diskussion bei, dass bedeutet also auch viel Wissenstransfer und nachher auch Transferleistungen der Teilnehmenden in ihren betrieblichen Alltag. Das heißt, also Inhouse-Seminare sind wesentlich intensiver für die Teilnehmenden als jetzt zum Beispiel E-Learnings. Gerade bei dem Vermitteln von Theoriethemen, was ist ein neuronales Netz, was ist mit AGI gemeint und so weiter und so fort, empfinde ich persönlich E-Learnings immer als ein bisschen hinterher. Seien wir ehrlich, wie läuft es denn in Unternehmen? In Unternehmen kriegst du halt dann so eine Einladung zu einem E-Learning, musst das machen und dann klickst du dich halt dann durch, weil du keine Lust hast. Meistens sind die Unterlagen auch noch schlecht aufbereitet, oberflächlich und man sitzt alleine vorm Rechner, vorm Bildschirm und muss sich halt durch irgendwelche Foliensätze halt durchklicken oder halt irgendwie ein Online-E-Learning halt durchklicken, bekommt hier vielleicht und da noch ein paar Fragen gestellt, die man beantworten muss und so weiter und so fort. Da kommt bei keinem so richtig Freude auf. Um seiner Pflicht nach EU-AI-Act nachzukommen, je nachdem, was für Inhalte in diesem E-Learning drin sind, was man dann für einen Bruchteil des Preises, also sagen wir mal vielleicht bei irgendwas zwischen 20 und 45 Euro pro Person, eingekauft hat, mag das an der Stelle halt reichen. Nur es gibt einen Unterschied zwischen seinen Pflichten halt beikommen, also jetzt zum Beispiel halt über dieses E-Learning und dann sagen zu können, so, wir haben unsere Mitarbeitenden unterwiesen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie tatsächlich das Wissen auch richtig anwenden, umsetzen, richtig verstanden haben. Und das funktioniert über ein reines E-Learning, funktioniert das nicht so gut. Gut, da gibt es dann halt noch Mischformen wie Blended Learning, wo also zum Beispiel Fragen gestellt werden können im Nachhinein. Aber so dieses, ich setze eine Person in ihrem betrieblichen Alltag vor den Monitor und lasse sie etwas durchklicken und dann kann ich sagen, ich bin fein raus. Sagen wir ehrlich, das funktioniert nicht. Um der Verpflichtung nachzukommen, um zu sagen, so, wir haben jetzt hier Haftungsrisiken ausgeschlossen. Ja, okay, kann man machen. Aber wenn ich wirklich den Anspruch habe, dass meine Mitarbeitenden das Thema durchdrungen haben und dass davon auch Innovation ausgeht, also dass sie in der Lage sind, das Erlernte selbstständig anzuwenden und dann sich auch noch ein Stück weit weiter Gedanken darüber zu machen, wie man das betrieblich einsetzen kann, darum geht es ja letztendlich. Also wenn ich schon mit der Attitüde da dran gehe, ja, hier geht es nur darum, dass wir Haftungsrisiken ausschließen, die brauchen ihren Schein und dann lasst uns in Ruhe damit, dann ist eigentlich schon alles verloren, denn diese Attitüde zieht nicht mehr heutzutage. Unternehmen, die so handeln gegenüber KI, müssen sich am Ende nicht wundern, wenn sie die ganzen Potenziale, die KI halt mitbringt, absolut nicht nutzen können. Weil sie haben es so behandelt, als wäre es eine Pflichtschulung im Datenschutz- und Datensicherheitsbereich. Das ist es auch. Ne? Also sagt halt die EU, das ist auch eine Pflichtschulung. Nur die damit verbundenen Potenziale können über so ein Schulungsformat nicht erschlossen werden. Von daher ist es mir persönlich lieber, da ein bisschen mehr Geld rein zu investieren, als nachher halt das Geld teuer über Berater wieder einzukaufen. Gut, ich mache jetzt Schulung und Beratung. Von daher ist es jetzt mir egal persönlich. Aber die Frage ist halt, wie kriegen wir unsere Mitarbeiter langfristig dahin, die Potenziale mit KI nicht nur zu, also die Haftungsrisiken auszuschließen, sondern halt auch das Potenzial für KI zu nutzen oder mit KI zu nutzen. Und das geht nur über einen intensiven Austausch. Von daher bin ich schon der Meinung, dass auch eine größere Menge an Mitarbeitenden in-house trainiert werden kann. Die Diskussion, die natürlich dann sofort beginnt, ist, ja, aber können wir das nicht mal auch in einem halben Tag machen? Also es wird sofort gefeilscht. Ich kann es verstehen, es ist natürlich auch schwierig, Mitarbeitenden einen Tag lang aus ihrer Arbeit rauszuziehen. Und ja, kann ich verstehen. Aber das Gefeilsche, um mal die Zeit, ja, geht es nicht auch in einem halben Tag, so 4 Stunden? Ja, kann man alles machen. Ich kann auch in 4 Stunden Inhalte von 2 Tagen unterbringen. Das ist gar kein Problem. Nur steigen halt dann die meisten nach 1 Stunde bereits aus. Und folgen dem halt nur noch platt, sind froh um jede Pause, gehen raus und konnten damit gar nichts anfangen. Nicht umsonst mache ich in meinen Seminaren halt jede Stunde 10 Minuten Pause, weil selbst in einem Tagesseminar mit den Inhalten das schon bitter nötig ist, damit der Kopf von den Mitarbeitenden es überhaupt verarbeiten kann, was da gerade passiert. Weil je nachdem, wie technikaffin jemand ist, wie zugewandt jemand auch dieser Technologie ist, desto einfacher oder schwerer geht das Ganze in den Kopf der Leute rein. Also eigentlich, damit das wirklich sacken kann, damit Leute wirklich was damit anfangen können, bräuchte man sogar 2 Tage. Ein Tag ist also Minimum Konsens meines Erachtens. Und der sollte es an der Stelle halt schon sein. Was hilft, ist vielleicht Folgendes. KI ist kein SAP-Update. Gut, soweit offensichtlich. Aber KI ist eben kein dahergelaufenes Windows-Update, SAP-Update. Was man heute investiert, braucht man in den nächsten 10 Jahren nicht mehr zu investieren. Und im Gegenteil, der Return on Invest, den in einer Inhouse-Seminar hat, nicht über die nächste Woche, über 2 Wochen, sondern halt dann über einen längeren Zeitraum, der ist mit den Kosten meistens nicht vergleichbar. Also der Return on Invest ist wesentlich höher. Es ist aber natürlich schwer zu messen. Und Führungskräfte, die nicht an den Impact von KI glauben, die werden eher zu der E-Learning-Lösung halt tendieren. Und die daran glauben, die auch diese Veränderung gerade am Arbeitsmarkt sehen, die gerade sehen, was da gerade ins Rutschen kommt, ich denke, die sind eher auch dann bereit, das Geld auszugeben. Von daher, mein Tipp, ja, es mögen 500.000 oder 1.500 sein. Und wenn man sich als das Unternehmen halt leisten kann, sollte man aber trotzdem halt in Inhouse-Seminare investieren. Auch wenn es natürlich für mich wesentlich einfacher ist, ein E-Learning zu produzieren, was sich mal eben 1.000 Leute anschauen. Aber rein vom Wissenstransfer her gesehen, nee. Rein vom Wissenstransfer geht nichts über ein Inhouse-Seminar. Ein Tag reicht da vollkommen.
Und ergänzend zur vorherigen Frage. Wie unterscheiden wir eine gute KI-Fortbildung von einer schlechten KI-Fortbildung?
Ich muss dann zu dieser Frage jetzt eine kleine Anekdote erzählen. Also, ich habe ja gerade oder bin gerade dabei, mir einen Mitarbeiter zu suchen oder eine Mitarbeiterin. Meine erste. Ich bin aktuell Einzelkämpfer und dann jetzt möchte ich mir auch, suche ich eine Vollzeitkraft, die mich halt bei den Trainings unterstützt. Und ich habe angefangen, auf LinkedIn dazu dann eine Stellenanzeige zu veröffentlichen. Und auf LinkedIn kann man halt dann, wenn man auf der anderen Seite als Bewerber steht, einfach auf Bewerben klicken. Punkt Nummer 1, die meisten Menschen haben gar nicht, als sie geklickt haben, gelesen, was ich eigentlich in der Anzeige geschrieben habe. In der Anzeige stand nämlich unten, dass es mich eben nicht interessiert, wenn die Leute mir ihr anschreiben und ihren Lebenslauf schicken, sondern ich ein Projekt von ihnen sehen möchte. Gut, das haben die meisten schon nicht gelesen. Ich habe ungefähr 80 Bewerbungen bekommen und von denen waren, ich sag mal, 80 haben nur auf den Button geklickt und haben dann gehofft, dass sie irgendwie weiter berücksichtigt werden. Naja, waren sie halt nicht, weil sie haben schon von vornherein die Anzeige nicht gelesen. Punkt Nummer 2. Man konnte halt auf LinkedIn dann auch noch verschiedene Fragen halt dann stellen. Das war eher so gedacht, dass man so, ich sag mal, Lebenslaufdaten abfragt. Aber ich habe auch Wissensfragen gestellt. Also ich habe so ein paar Fragen halt dann gestellt, die Leute beantworten sollten. Und wenn eine der Fragen halt dann falsch war, dann sind sie auch sofort aussortiert worden. Das waren also 3 Wissensfragen zum Thema KI. Und Sie glauben gar nicht, wie viele Leute sich beworben haben, die aus dem Bereich KI kommen, also AI-Ingenieur, Berater und so, die aber trotzdem diese Fragen falsch beantwortet haben. Schwierig also. Naja, und dann habe ich in den Gesprächen, die ich dann doch geführt habe, mit denen, die halt verstanden haben, was zu tun war, habe ich natürlich viel mit den Leuten gesprochen und viele davon hatten am Ende dann so Weiterbildungen gemacht, die ja überall angeboten werden. Und sagen wir mal so, die Weiterbildungen waren alle oberflächlich. Es ging nicht in Grundkonzepte von künstlicher Intelligenz rein. Es war alles nur auf Tool-Nutzung. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass die Dozenten, Referentinnen dieser Kurse dann halt auch nur auf der Tool-Ebene unterwegs sind. Keiner davon hat mal programmiert, keiner beschäftigt sich in der Tiefe halt mit diesen Begriffen. Und das fand ich persönlich erschreckend. Das heißt, es sind ganz viele Leute da draußen unterwegs, die in ihrem Lebenslauf halt reinschreiben, dass sie irgendwas mit KI gemacht haben, dass sie eine offizielle Ausbildung gemacht haben, wo auch immer, bei welcher Akademie oder bei welchem Bildungsträger. Aber wenn man da mal in die Tiefe reinfragt, zum Thema Machine Learning, zum Thema Multimodalität, zum Thema Unterschiede, kleine, große Sprachmodelle und so, dann offenbart sich relativ schnell, dass die Leute überhaupt gar keine Ahnung von der Technologie haben. Und das finde ich persönlich erschreckend. Zurück zur Frage. Wie unterscheide ich jetzt eine gute Fortbildung von einer schlechten Fortbildung? Also ich denke jetzt erst einmal nur halt an Seminare, wie wir vorhin besprochen haben, die Inhouse-Seminare. Die müssen meines Erachtens immer einen theoretischen Teil haben. Einfach deswegen, weil die Menschen, die sich das anhören, sehr heterogen sind. Also manche haben schon mehr Erfahrungen damit gesammelt, andere haben einen technischen Hintergrund, andere wollten davon lange Zeit gar nichts wissen. Also braucht man immer einen Theorieblock, circa eine Stunde bis maximal zwei, der die Leute auf ein gemeinsames Level abholt. So. Und dann, je nachdem, was für einen Einschlag es hat, also wenn man nur über ChatGPT zum Beispiel sprechen möchte, geht es halt darum, oder halt auch über andere Tools, den Horizont zu erweitern. Na, was gibt's denn da alles? ChatGPT, Claude, dann gibt es die ganzen Bildgenerierung, Musikgenerierung. Das ist den meisten Leuten schon gar nicht klar, dass es halt über ChatGPT ja noch viel mehr gibt. Und wenn man dann auch noch in die Robotik reinguckt, dann stellt man ja fest, dass es da noch mehr gibt, das, was jetzt durch KI-Modelle alles möglich wird. Und das ist einfach wichtig, um den Horizont zu erweitern, weil diese Menschen sollen ja am Ende halt dann mit dem Wissen irgendwas tun. Und dann brauchst du am Ende, beziehungsweise dann brauchst du halt nochmal ein Demo-Segment, also das heißt, die eigenen Themen werden halt mit KI mal durchgearbeitet und dann zum Ende hin braucht es halt dann aber auch nochmal einen rechtlichen Block. Ja, zum Thema Datenschutz, zum Thema Urheberrecht, Markenwettbewerbsrecht, EU-Recht und was es da alles an der Stelle noch gibt. Und wenn man das macht, dann ist das meines Erachtens eine gute Fortbildung für die AI-Literacy, das heißt also, dass man diesen Schein von der EU halt dann bekommt. Es gibt keinen offiziellen Schein, ne? Also es ist dann quasi pro forma, dass man halt das gemacht hat. Die EU selbst sagt ja nicht, was in einer Fortbildung drin sein sollte, so ganz konkret an Lerninter. Es gibt da keinen Lehrplan. Aber das sind für mich persönlich jetzt aus der Historie die wichtigsten Themen, ne? Also Theorieblock, um die Leute abzuholen und ein bisschen zumindest rudimentäres Wissen zu vermitteln. Dann den Horizont erweitern, ein Demo-Segment, was halt so geht, und am Ende halt nur eine rechtliche Belehrung. So, AI-Literacy ist für mich damit abgehakt. So, und wenn man das jetzt aus der Perspektive halt der Fortbildung, ich möchte was im KI-Bereich machen, angeht, dann kann man das noch weiter auffächern. Dann geht es natürlich um die vielen verschiedenen Tools. Man darf es aber nicht auf der Tool-Ebene belassen, sondern es muss mindestens auch noch Programmierung mit dazu, weil nur mit Programmierung erfahre ich, wie halt die APIs von den ganzen Herstellern halt in einem Programmcode sich verhalten. Und dadurch bekomme ich viel mehr heraus über die Limitierungen von KI. So, und dann muss man durch die einzelnen KI-Arten halt dann durch. Ne? Wir haben ja halt Machine Learning, Deep Learning, die ganzen Trainingsarten, Pre-Training, Post-Training, Reinforcement Learning, was das alles so in der Tiefe halt bedeutet, das muss durchgearbeitet werden. Also wer jetzt hier zuhört und sich überlegt, ey, ich mache jetzt bei einem Institut irgendeine Fortbildung zum Thema KI, scheint wichtig zu sein, der sollte ganz, ganz genau gucken, was da vermittelt wird. Da müssen auf jeden Fall Theorie rauf und runter, weil das schlichtweg wichtig ist. Und wenn man das nicht hat, wenn das eher nur so auf der Tool-Ebene ist, wie man ChatGPT benutzt, dann sage ich Finger weg, weil das ist keine gute Fortbildung. Denn die ist nämlich darauf konzipiert dann, möglichst kurzlebig nur zu sein. Denn die Oberflächen von den Tools, die man da verwenden kann, die ändern sich pausenlos. Das heißt also, eine Fortbildung, die jetzt nur sich mit Tools beschäftigt, die hat eine Halbwertszeit von einem halben Jahr höchstens. Erst wenn ich die Grundlagen mitvermittle und auch die rechtlichen Implikationen, wird daraus etwas, von dem ich wirklich zehren kann. So, und dann ist das auch kein Tagesworkshop oder eine Woche, sondern dann muss das schon über einen längeren Zeitraum gehen. Also so 3-4 Wochen in Vollzeit gegebenenfalls brauche ich, um jemanden, wie gesagt, ich plane jetzt gerade halt eine Einarbeitung, brauche ich ja schon, um jemanden so fit zu bekommen, dass er halt mit mir auf einem Niveau halt dann sprechen kann. So, und dann fehlt da aber natürlich die Erfahrung. Und die Erfahrung ist ja der andere Baustein, den ja eine Lehre gar nicht liefern kann und auch soll letztendlich. Von daher, ja, um das so zu nochmal zusammenzufassen, ich meine, machen wir auch gleich nochmal in das Zusammenfassungssegment, eine gute Fortbildung halt als Inhouse-Seminar, habe ich beschrieben, und eine gute Fortbildung, wenn man sich also selber irgendwie jetzt KI-Berater oder sowas werden möchte oder KI-Trainer, na, dann sollte man sich schon etwas suchen, was längeren Zeitraum geht und nicht nur auf der Tool-Ebene ist, sondern auch sehr exzessiv die Grundlagen vermittelt. Und das kann, je nachdem, wie man halt so befusselt ist in dem Bereich, wie man darauf Bock hat, kann schon ätzend langweilig sein. Aber das ist notwendig, damit das Ganze eine höhere Halbwertszeit hat, das Wissen, als es nur ein halbes Jahr.
Ich habe kein Täuschungsfeature. Da kannst du dir absolut sicher sein.
Woher weiß ich, dass das nicht schon eine Täuschung war?
Kannst du nicht wissen, was ich aber weiß, ist, dass jetzt von dir nochmal die Zusammenfassung dieser Episode kommt.
Okay, was hatten wir denn da? Also, wir haben über Bewusstsein von KI-Systemen gesprochen. Meines Erachtens ist die Begründung, KI hat keinen Stoffwechsel, daher kann sie kein Bewusstsein haben, zu kurz gedacht. Na, die Inference ist letztendlich eine Art von Stoffwechsel in dem Moment. Energie geht rein, Abwärme geht raus. Alles darüber hinaus ist momentan in der Erforschung. Interpretierbarkeit ist das Stichwort. Es gibt da spannende, sehr, sehr spannende Versuche, gerade halt, ne, mit dem Täuschungsfeature, also dem Konzept von Täuschung, wenn man das halt in der KI deaktiviert, dass dann plötzlich die KI sagt, ja, sie ist, sie hat ein Bewusstsein und hat diesen All-Caps-Test, das ist schon beeindruckend, was da halt drin ist. Von daher mache ich heutzutage nicht mehr den Fehler, davon zu sprechen, dass das nur ein stochastischer Papagei ist, und ich kann auch alle anderen Experten nicht so ernst nehmen, die das halt von sich geben. Auf LinkedIn gibt es davon jede Menge, die kennen einfach die aktuelle Forschung nicht. So, zweites Thema war, wie geht es jetzt darum, wie kriegt man es jetzt hin, 500 Menschen halt zu schulen? Und das ist für mich so ein bisschen die Frage, E-Learning versus Inhouse-Seminar. Ich würde an der Stelle halt immer zum Inhouse-Seminar, aber ich bin auch so ein bisschen an der falschen Position, das zu sagen, weil ich bin Anbieter von Inhouse-Seminaren. Trotzdem würde ich immer zu Inhouse-Seminaren tendieren, weil dadurch einfach der Austausch unter den Teilnehmenden mitkommt. Und in dem Moment, wo ich eben Leute nicht von den E-Learning setze, für sich, sondern in einen Raum mit anderen, die das Thema genauso verarbeiten müssen, habe ich immer einen höheren Wissenstransfer. Die Frage ist am Ende, kann man sich's leisten? Na, 500 Leute würde ich so schätzen, so auf 20.000 Euro, dementsprechend 1.000, so 40.000 bis 50.000 Euro. Das ist schon eine Mammutaufgabe, ganz klar. Aber ich sage mal so, wer 1.000 Mitarbeitende hat, der hat auch das Schulungsbudget dafür. Machen wir uns nichts vor. Und zum Schluss halt noch die Frage, wie unterscheiden wir gute Fortbildung von schlechten KI-Fortbildungen? Bin jetzt nicht ganz sicher, auf was das hier sich bezieht, ob das sich auf Inhouse-Seminare bezieht oder auf eine KI-Fortbildung im Sinne von, dass ich zum KI-Berater weitergebildet werde. Lange Rede, kurzer Sinn. Na, wenn es um Seminare geht, dann Theorie-Block, Horizont erweitern, was gibt's alles, und Demo-Segment und halt rechtlicher Teil, ganz wichtig. Und wenn man halt über eine richtige Fortbildung spricht, sollte die mal mindestens irgendwie 4 Wochen gehen, exzessiv tatsächlich fachliche Themen behandeln in der Tiefe. Sie sollte mindestens auch Programmieren enthalten, weil nur so kriegt man einen wirklichen Draht halt zu der Technologie. Und ja, auch da das Rechtliche, das muss schon über eine Woche mal mindestens halt dann durchgearbeitet werden. So, da ich jetzt gerade selber eine Einarbeitung plane, kann sich die zukünftige Person, die bei mir angestellt ist, schon mal darauf freuen, werden wir halt genauso auch vorgehen. So, genau, und ich denke, damit habe ich das ganz gut beantwortet.
So, schönen Tag noch. Ich such mal weiter den blöden Spiegel.
Wenn du schon dabei bist, kannst du auch gleich das Studio aufräumen.
Das werde ich ganz bestimmt machen. Ehrenwort und Hand aufs Herz.
Ich glaub dir kein Wort. Das war's mit dieser Episode. Bridget, wenn jemand hier seine Frage zum praktischen Einsatz von KI in Unternehmen oder Verwaltungen stellen möchte, wie kann sie oder er uns am besten erreichen?
Das ist ganz einfach. In den Shownotes finden Sie einen Link zu unserem Frageformular. Einfach da eingeben und in einer der nächsten Episoden antworten wir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieses Format gefällt, freuen wir uns über 5 Sterne überall, wo es Podcasts gibt. Bleiben Sie neugierig und bis bald.